herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 2. Mai und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und wieder reinhört. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und die einzelnen Stellen, die werde ich euch direkt vorher angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem Buch Richter lesen wir die Kapitel 15 bis 17. Simsons Rache. Zur Zeit der Weizenernte wollte Simson seine Frau besuchen. Er brachte ihr ein Ziegenböckchen mit und sagte zu ihrem Vater: »Lass mich zu meiner Frau in die Kammer.« Doch der ließ ihn nicht hinein. »Das geht nicht«, sagte er. »Ich habe sie deinem Brautführer gegeben, weil ich dachte, du wolltest nichts mehr mit ihr zu tun haben. Aber sieh doch, ihre jüngere Schwester ist noch viel schöner als sie. Du kannst sie an ihrer Stelle haben.« »Das werde ich euch Philistern heimzahlen«, rief Simson, »und ihr seid selbst schuld daran.« Er zog los, fing 300 Schakale, band sie paarweise an den Schwänzen zusammen und steckte eine Fackel in den Knoten. Dann zündete er die Fackeln an und ließ die Schakale in das stehende Getreide der Philister laufen. So gingen die Garbenhaufen und das reife Getreide auf den Feldern in Flammen auf, ja selbst Weinberge und Olivenhaine. »Wer hat das getan?«, fragten die Philister. Und bald kam es heraus. Es war Simson, der Schwiegersohn des Timniters. Das ist die Rache dafür, dass der ihm seine Frau weggenommen und sie dem Brautführer gegeben hat. Da zogen die Philister nach Timna und verbrannten die Frau und ihren Vater. »Wenn ihr das so macht«, sagte Simson darauf, »werde ich erst aufhören, wenn ich mich an euch gerecht habe.« Er schlug sie derartig zusammen, dass ihnen die Knochen brachen und zog sich dann in die Felsspalte bei Etam zurück. Da fielen die Philister in Juda ein und schlugen in der Gegend von Lehi ihr Lager auf. »Warum seid ihr gegen uns heraufgezogen?«, fragten die Männer von Juda. Sie erwiderten: »Wir wollen Simson gefangen nehmen. Wir haben eine Rechnung mit ihm zu begleichen.« Da zogen 3000 Judäer zur Felsspalte Etam und sagten zu Simson: »Weißt du denn nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns in solche Gefahr gebracht?« »Ich habe ihnen nur heimgezahlt, was sie mir angetan haben«, erwiderte Simson. Da sagten die Männer Judas: »Wir sind hergekommen, um dich zu fesseln und den Philistern auszuliefern.« »Schwört mir«, erwiderte Simson, »dass ihr mir aber nichts weiter antut.« »Nein, wir wollen dich nur fesseln und ausliefern«, sagten sie, »töten wollen wir dich nicht.« So ließ er sich von ihnen mit zwei neuen Stricken fesseln und aus der Felsspalte herausführen. Als er so nach Lehi kam, schrien die Philister vor Begeisterung. Da kam der Geist Jahwes über ihn. Er zerriss die Stricke an seinen Armen, als wären es von Feuer versenkte Flachsfäden. Die Fesseln fielen von seinen Händen. Dann fand er einen frischen Eselskinnbacken. Er hob ihn auf und schlug 1000 Mann damit nieder. »Mit einem Eselsknochen, ein Esel, zwei Haufen«, sagte Simson. »Mit dem Kinnbacken eines Esels erschlug ich 1000 Mann.« Danach warf er den Knochen weg. Seitdem heißt der Ort Ramat Lehi, Kinnbackenhöhe. Aber Simson war am Verdursten und rief Jahwe an: »Du hast mir, deinem Diener, diesen großen Sieg geschenkt. Lass mich jetzt nicht vor Durst sterben und in die Hand dieser Unbeschnittenen fallen.« Da ließ Gott in einer Bodensenke bei Lehi einen Spalt entstehen, aus dem Wasser herausquoll. Als Simson davon trank, kehrten seine Lebensgeister zurück und er lebte wieder auf. Die Quelle ist noch heute bei Lehi zu finden. Man nennt sie En-Hakkore, Ruferquelle. Als die Philister das Land beherrschten, war Simson für 20 Jahre Richter in Israel. Simson und Delila. Einmal kam Simson nach Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Bald erfuhr die ganze Stadt, dass Simson in Gaza sei. Da suchten die Philister nach ihm und legten sich die Nacht über am Stadttor auf die Lauer. Sie beschlossen: »Solange es dunkel ist, unternehmen wir nichts. Morgen früh bringen wir ihn um.« Simson aber stand schon um Mitternacht auf, ging zum Stadttor, packte die beiden Torflügel und riss sie samt Pfosten und Riegel heraus. Dann nahm er sie auf seine Schultern und trug sie auf den Gipfel des Hügels, der in Richtung Hebron liegt. Einige Zeit später verliebte er sich in eine Frau aus dem Tal Sorek. Sie hieß Delila. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr und sagten: Du kannst ihn verführen. Sieh zu, dass du herausbekommst, woher seine große Kraft kommt und was wir tun müssen, um ihn in unsere Gewalt zu bringen. Du bekommst dafür von jedem von uns 1.100 Schekel Silber. Eine Anmerkung? Sorek ist heute wohl das Wadi Es-Sara, das ist der Oberlauf des Flusses nahe Rubin, der in der Nähe Jerusalems entspringt, durch das judäische Hügelland fließt und 13 Kilometer südlich von Jaffa ins Mittelmeer mündet. Und 1.100 Silberstücke war eine ungeheure Summe. Schon mit 70 Schekel Silber konnte Abimelech eine Bande Männer anheuern und der Levit, den Micha anstellte, erhielt ganze 10 Schekel Silber im Jahr, dazu Nahrung und Kleidung. Delila fragte Simson: Willst du mir nicht anvertrauen, warum du so stark bist? Gibt es Fesseln, die du nicht zerreißen kannst? Wenn man mich mit 7 frischen Bogensehnen fesseln würde, die noch nicht ausgetrocknet sind, erwiderte Simson, werde ich schwach wie ein anderer Mensch sein. Die Fürsten der Philister besorgten ihr 7 solcher Sehnen und Delila fesselte Simson damit, während einige Männer bei ihr in der Kammer lauerten. Doch als sie dann rief: Simson, die Philister! Zerriss er die Sehnen wie Flachsfäden, wenn sie Feuer riechen. Er hatte ihr nicht verraten, woher seine Kraft kam. Da warf Delila ihm vor: Du hast mich zum Narren gehalten und mir Lügen erzählt. Nun verrate mir doch, womit man dich fesseln kann. Wenn man mich ganz fest mit 9 Stricken binden würde, die noch nie benutzt worden sind, sagte Simson, würde ich schwach werden wie andere Menschen auch. Da nahm Delila neue Stricke und fesselte Simson damit. Wieder lagen einige Männer bei ihr auf der Lauer. Doch als sie rief: Simson, die Philister, riss er die Stricke wie Flachsfäden von seinen Armen. Da sagte Delila: Immer hältst du mich zum Narren und erzählst mir Lügen. Nun verrate mir doch endlich, womit man dich fesseln kann. Du musst meine 7 Haarflechten im Webstuhl einweben, erwiderte Simson. Sie tat das, als er schlief, und klopfte sie mit dem Weberblatt fest ins Gewebe. Dann rief sie wieder: Simson, die Philister. Da fuhr er hoch und riss das ganze Gewebe samt Weberbaum heraus. Wie kannst du nur behaupten, dass du mich liebst? Warf Delila ihm vor. Du vertraust mir ja nicht einmal. 3-mal hast du mich jetzt schon getäuscht und mir nicht verraten, woher deine große Kraft kommt. Tag für Tag redete sie so auf ihn ein und quälte ihn so sehr, dass ihm das ganze Leben verleidet war. Da öffnete er ihr sein Herz und sagte: Noch nie sind mir die Haare geschnitten worden. Ich bin nämlich von Geburt an ein Nazireer Gottes. Würde man mir die Haare abschneiden, würde ich meine Kraft verlieren und schwach werden, wie andere Menschen auch. Delila merkte, dass er ihr jetzt alles offenbart hatte. Sie schickte jemand zu den Philisterfürsten und ließ ihnen ausrichten: Diesmal müsst ihr selbst herkommen, denn er hat mir alles anvertraut. Da kamen sie und brachten das versprochene Silber mit. Delila ließ Simson auf ihren Knien einschlafen. Dann rief sie einen Mann und ließ die 7 Haarflechten Simsons abschneiden. So fingen sie an, ihn zu bezwingen, und Simson verlor seine Kraft. Delila rief: Simson, die Philister! Simson fuhr aus dem Schlaf hoch und dachte: Ich werde auch diesmal davonkommen wie bisher und mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass Jahwe nicht mehr mit ihm war. Da packten ihn die Philister, stachen ihm die Augen aus und brachten ihn nach Gaza ins Gefängnis. Dort legten sie ihm Doppelfesseln aus Bronze an und zwangen ihn, die Mühle zu drehen. Aber sein Haar begann langsam wieder zu wachsen. Simsons Tod. Nach einiger Zeit kamen die Fürsten der Philister zu einem großen Freudenfest zusammen. Sie wollten ihrem Gott Dagon ein großes Opfer schlachten. Eine Anmerkung: Dagon war ein semitischer Fruchtbarkeitsgott, der für das Getreidewachstum sorgen sollte. Dabei sangen sie: Unserem Gott sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Als das Volk ihn hinter Gittern sah, rühmten sie ihren Gott und sangen: Unserem Gott sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Er verheerte unser Land, streckte viele in den Sand. Und als sie dann richtig in Stimmung waren, gröhlten sie: Ruft Simson her, er soll uns vortanzen. Man brachte Simson herbei und sie hatten ihren Spaß mit ihm. Dann stellten sie ihn zwischen die Säulen. Eine Anmerkung: Man hat einen Philistertempel mit einem langgezogenen Innenraum ausgegraben, der zwei dicht beieinander stehende hölzerne Hauptsäulen besaß, die das Dach stützten. Simson bat den Jungen, der ihn führte: Lass meine Hand kurz los, ich möchte die Säulen betasten, die das Haus tragen, und mich ein wenig anlehnen. Das Gebäude war voller Menschen, die zugesehen hatten, wie Simson verspottet wurde. Allein auf dem Flachdach saßen etwa 3000 Männer und Frauen. Auch alle Fürsten der Philister waren da. Da betete Simson zu Jahwe: Mein Herr, Jahwe, denk doch an mich und gib mir nur noch einmal meine alte Kraft. Ich will mich an den Philistern rächen, nur eine Rache für meine beiden Augen. Dann tastete Simson nach den beiden Mittelsäulen, auf denen das Dach ruhte, und stemmte sich gegen die eine mit der rechten und gegen die andere mit der linken Hand. Sollen die Philister mit mir sterben, rief er, und riss die Säulen mit aller Kraft um. Da stürzte das ganze Haus über den Philistern und ihren Fürsten zusammen. Dabei starben mehr Menschen, als Simson in seinem ganzen Leben getötet hatte. Simsons Brüder und alle Männer im Haushalt seines Vaters holten seinen Leichnam und begruben ihn zwischen Zora und Eshtaol im Grab seines Vaters Manoach. 20 Jahre lang hatte Simson richterliche Gewalt in Israel ausgeübt. Michas Privatheiligtum. Im Gebirge Ephraim lebte ein Mann namens Micha. Eines Tages sagte er zu seiner Mutter: Die 1100 Schekel Silber, die dir gestohlen worden sind und wegen denen du vor meinen Ohren den Fluch ausgesprochen hast, die habe ich genommen, das Silber ist bei mir. O mein Sohn, rief da die Mutter, Jahwe segne dich. Als Micha ihr das Silber zurückgab, erklärte sie: Hiermit weihe ich es Jahwe, es soll ein Schnitzgussbild daraus gemacht werden, damit kommt es auch dir zugute. Sie nahm 200 Schekel von dem Silber und ließ vom Feinschmied ein solches Gussbild daraus machen. Micha stellte die Figur bei sich auf. So kam Micha zu einem eigenen Heiligtum. Er ließ auch ein Ephod und einige Teraphim anfertigen und setzte dann einen von seinen Söhnen als Priester ein. Damals gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Ein junger Levit lebte zu dieser Zeit im judäischen Bethlehem als Fremder in einer der Sippen Judas. Er verließ die Stadt, um sich an einem anderen Ort niederzulassen. Auf seinem Weg durch das Gebirge Ephraim kam er an Michas Haus vorbei. Micha sprach ihn an: Wo kommst du her? Der antwortete: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und suche irgendwo ein Unterkommen. Da sagte Micha zu ihm: Bleib doch bei mir und sei mein geistlicher Vater und mein Priester. Ich gebe dir jährlich 10 Schekel Silber, dazu die Kleidung, die du brauchst, und den Lebensunterhalt. Der Levit willigte ein und blieb. Micha behandelte ihn wie einen seiner Söhne. Dann setzte er ihn feierlich als Priester ein und dachte: Jetzt bin ich sicher, dass Jahwe mir Gutes tun wird, denn ich habe ja einen Leviten zum Priester. Lukas Kapitel 8, Vers 40 bis Kapitel 9, Vers 9. Jesus heilt, weil Menschen glauben. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge, denn sie hatten auf ihn gewartet. Da drängte sich ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge, nach vorn. Er warf sich vor Jesus nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil seine einzige Tochter, ein Mädchen von 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin drängte sich die Menge um Jesus. Darunter war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet, doch niemand hatte sie heilen können. Sie kam von hinten heran und berührte die Quaste seines Obergewands. Sofort hörte die Blutung auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagte: »Rabbi, die Menge drängt und drückt dich von allen Seiten.« Doch Jesus bestand darauf: »Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Während Jesus noch mit ihr sprach, kam jemand aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Rabbi nicht weiter zu bemühen. Jesus hörte es und sagte zu dem Vorsteher, hab keine Angst, vertrau mir, dann wird sie gerettet werden. Er ging in das Haus, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Johannes und Jakobus und den Eltern des Kindes. Das ganze Haus war voller Menschen, die laut weinten und das Mädchen beklagten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus zu ihnen, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, dass es gestorben war. Doch Jesus fasste es bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da kehrte Leben in das Mädchen zurück und es stand gleich auf. Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was da geschehen war, aber Jesus verbot ihnen, anderen davon zu erzählen. Aussendung der Zwölf. Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagte er zu ihnen. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und auch nicht zwei Hemden. Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Und wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen wollen, dann zieht gleich weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Zeigt ihnen so, dass ihr sie nur noch dem Urteil Gottes überlasst. Die Zwölf machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Sie verkündigten die Freudenbotschaft und heilten die Kranken. Herodes fragt nach Jesus. Herodes Antipas, der Fürst von Galiläa, hörte von diesen Dingen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, denn die einen sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferweckt worden. Andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere sagten, einer der früheren Propheten ist auferstanden. Herodes sagte, Johannes habe ich enthaupten lassen. Aber wer ist das, von dem ich solche Dinge höre? Deshalb wollte er ihn unbedingt sehen. Psalm 103, das große Dankgebet von David. Auf, meine Seele, lobe Jahwe und alles in mir seinen heiligen Namen. Auf, meine Seele, lobe Jahwe und vergiss es nie, was er für dich tat. Er vergibt dir all deine Schuld. Er ist es, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, dich mit Liebe und Erbarmen bedeckt, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang und dir wie beim Adler das Jungsein erneuert. Eine Anmerkung, der Adler diente sprichwörtlich als Symbol für Vitalität und Freiheit. Vielleicht ist dabei aber auch an die Mauser gedacht, die alljährliche auffällige Erneuerung des Gefieders. Jahwe schafft Gerechtigkeit und Recht allen Bedrängten. Seine Pläne gab er Mose bekannt und Israel hat er die Taten gezeigt. Jahwe ist barmherzig und mit Liebe erfüllt, voller Gnade und großer Geduld. Er klagt uns nicht beständig an, er wird nicht immer auf uns zornig sein. Er straft uns nicht, wie wir es verdient, zahlt uns die Verfehlungen nicht heim. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so unermesslich ist seine Gnade für jeden, der ihn fürchtet und ehrt. So weit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld von uns weg. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jahwe über jeden, der ihn respektvoll ehrt. Er weiß ja, wie vergänglich wir sind. Er vergisst es nicht. Wir bestehen aus Staub. Das Leben des Menschen ist wie das Gras. Es blüht wie eine Blume im Feld. Die Glut aus der Wüste fegt über sie hin. Schon ist sie weg, hinterlässt keine Spur. Doch die Güte Jahwes hat ewig Bestand. Für immer gilt sie jedem, der ihn ehrt. Und sein Erbarmen auch noch den Kindern und Enkeln. Ja, allen, die sich an seinen Bund halten und seine Weisungen bedenken, um sie zu tun. Im Himmel hat Jahwe seinen Thron aufgestellt und herrscht als König über alles, was ist. Auf, lobt Jahwe, ihr Engel, vor ihm, ihr mächtigen Wesen, die ihr tut, was er sagt, und gehorsam seine Befehle ausführt. Ja, lobt Jahwe, ihr himmlischen Heere, ihr seine Diener, die tun, was ihm gefällt. Lobt Jahwe, ihr Geschöpfe des Herrn, wo immer ihr lebt und er euch regiert. Auch du, meine Seele, auf, lobe Jahwe. Sprüche 14, die Verse 17 bis 19. Ein hitziger Mann macht manche Dummheit, doch der Hinterlistige wird immer gehasst. Die Einfältigen eignen sich Dummheit an, doch Kluge werden mit Erkenntnis gekrönt. Die Bösen müssen sich vor den Guten hinknien, die Gottlosen vor der Tür des Gerechten. Soweit der Bibeltext für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben, die steht heute in Psalm 81, Vers 14. Der Herr spricht: Wenn doch mein Volk mir gehorsam wäre. Und dazu aus Kolosser 1, Vers 23: Bleibt im Glauben gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Und damit wünsche ich euch einen gesegneten Donnerstag und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und wieder reinhört, wenn wir weiterlesen. Und ich möchte euch zum Abschluss den folgenden Segen weitergeben. Gott behüte dich auf deinen Wegen. Er öffne deine Sinne für den Klang und die Farben seiner Schöpfung. Er mache dein Herz weit für die Menschen, die dir begegnen. Erwecke in dir die Hoffnung, dass du getrost deinen Weg gehst inmitten dieser Zeit. So segne und behüte dich der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.